Den Satz habt ihr wahrscheinlich auch des Öfteren gehört, dass irgendjemand sagt, das gebe ich dir schriftlich. Und in mancherlei Variationen. Wenn jemand was erzählt hat, was fast unglaublich ist, kannst mir ruhig glauben, das könnte ich dir schriftlich geben. Mit anderen Worten, das stimmt garantiert, das könntest du nachprüfen, das ist stichhaltig. Oder es verspricht dir jemand was und merkt, glaubst nicht so ganz. Also nächsten Samstag hast du dein Geld zurück, das gebe ich dir schriftlich. Aber oft auch mit dem drohenden Unterton. Wenn du mich irgendwie angreifst, wenn du was gegen mich machst, ich weiß mich zu wehren, ich zahle dir das heim, das gebe ich dir schriftlich. Meistens kriegt man es nicht schriftlich. Weder auf dem Zettelchen, noch per E-Mail, noch per SMS. Aber völlig klar, mit diesem schriftlich ist gemeint, absolut zuverlässig. Das stimmt. Ganz genau, haargenau, nachprüfbar. Unser Herr Jesus hat oft gesagt, es steht geschrieben. Und im Grunde meint er damit etwas Ähnliches. Das, was da geschrieben ist, was Gott, unser Vater im Himmel, hat aufschreiben lassen, das stimmt, das ist verlässlich. Über Jahrtausende, über Jahrhunderte hat Gott aufschreiben lassen, was er uns Menschen mitteilen will. Einmal in den 10 Geboten hat er sogar selber geschrieben. Also, Gott will uns ganz große Klarheit und Gewissheit geben, was er uns sagt. Er hat es uns schriftlich gegeben. Was heißt das im Einzelnen? Dass er sein Wort hat schriftlich fixieren lassen. Der Wortlaut ist unveränderlich. Es klingt nicht mal so und klingt nicht mal so, sondern du kannst es nachlesen, da steht es. Es ist dauerhaft. Es ist nicht so, in der Zeit von Jesus haben sie das erzählt, ein paar Jahrzehnte später das. Gott hat es dauerhaft aufschreiben lassen. Und es ist überprüfbar. Wenn einer hierher käme und sagt, Gott hat gesagt, können wir sagen, wo steht's? Und können nachlesen, können es überprüfen. Es ist nachlesbar auch als Hilfe gegen unsere Vergesslichkeit. Geht euch vielleicht auch so. Mancher im Psalm hat man so halbwegs in Erinnerung. Aber wie war denn das genau? Du kannst aufschlagen, du kannst nachlesen. Wie ist Jesus damit umgegangen? Jesus hat das, was geschrieben steht, zum Teil regelrecht wie eine Waffe benutzt. Als der Versucher an ihn kam und sagt, hier, wenn du Gottes Sohn bist, sprich zu den Steinen, dass sie Brot werden, wehrt sich Jesus mit dieser Aussage, es steht geschrieben. Das war für ihn Richtschnur, das war auch Waffe in den Versuchungen, nicht vom Weg abzukommen, Orientierung zu haben. Und das geht noch zweimal so. Es steht geschrieben, es steht geschrieben. Und die Schrift hat Jesus auch Klarheit gegeben für seinen Weg. Uns ist das alles so vertraut, aber der Weg Jesu ist doch nicht einfach logisch. Da ist einer, der in allem Gottes Willen erfüllt, in ganzer Treue, durch den Gott Zeichen und Wunder wirkt. Und dann soll der ans Kreuz gehen. Das ist doch nicht logisch. Jesus hat Glaubensstärkung und Orientierung gefunden in der Schrift. Der Sohn des Menschen geht dahin, wie über ihn geschrieben steht. Das war ihm von dort her klar. Das hat ihm Kraft gegeben, auch diesen Weg zu gehen. Und dann kommt dann noch dazu, so wie der Satz weitergeht. Wehe aber dem Menschen, durch den der Sohn des Menschen überliefert wird. Das war doch erst recht eine Anfechtung in ungeheurem Ausmaß. Einer von den Jüngern Jesu wird ihn an die Feinde verraten. Einer von denen, die Jesus selber berufen hat. Hat er sich da geirrt? Oder ist da sonst irgendwas schiefgelaufen? Für Jesus war es eine ganz große Hilfe und eben auch für seine Jünger. Es steht geschrieben, keiner von den Jüngern ist verloren als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Das hat Jesus Halt gegeben, Kraft für seinen Weg. Und er zitiert dann auch, wo, welche Schrift? Der, der mit dir das Brot isst, hat seine Verse gegen dich aufgehoben. Sagt er, da steht's doch. Das ist jetzt nicht eine Panne, da ist nicht was schiefgelaufen, sondern in Gottes Wort steht das. In manchen Dingen, wenn du deinen Weg nicht begreifst, vielleicht kann dich Gott auch an ein solches Wort erinnern, was dir hilft zu verstehen, da läuft nichts aus dem Ruder. Gott weiß Bescheid. Und dann, alle Jünger Jesu laufen weg. Und das hat Jesus ihnen auch schon angekündigt. Ihr werdet euch in dieser Nacht, sagt er vor Gethsemane, ihr werdet euch in dieser Nacht alle an mir ärgern, denn es steht geschrieben. Gott hat es schon gesagt. Von dort her kann ich das wissen, von dort her habe ich Orientierung. Und es ist klar, wenn was geschrieben ist, dann, damit es gelesen wird. Es gibt manchmal Leute, denen schreibe ich eine E-Mail und hätte gerne eine Lesebestätigung. Und es kommt weder eine Lesebestätigung noch eine Antwort. Ihr könnt euch vorstellen, mit welcher Begeisterung ich da ein nächstes E-Mail schreiben werde oder ob ich überhaupt. Wenn es nicht gelesen wird, dann lasse ich es doch besser. Und Jesus fragt oft im Gespräch, habt ihr nicht gelesen? Zum Beispiel, also ich nenne da längst nicht alle Stellen. Ein Beispiel, Leute lehnen die Auferstehung ab und versuchen das lächerlich zu machen. Ihr kennt diese Geschichte, ne? Da waren 7 Brüder, der erste heiratet eine Frau, kriegt keine Kinder und damals war das eigentlich üblich, dann sollte der nächste Bruder sozusagen in diese Ehe einsteigen. Der stirbt auch ohne Kinder und alle 7 und dann sagen sie, und in der Ewigkeit, wem gehört dann die Frau? Und denken, damit können sie die Sache lächerlich machen. Wie antwortet Jesus? Jesus sagt ihnen, ihr irrt euch, weil ihr die Schrift nicht kennt und nicht die Kraft Gottes. Und dann kommt das, was die Toten betrifft, dass sie auferweckt werden. Habt ihr nicht im Buch Mose gelesen? Hättet ihr lesen können, ja? Dass Gott bei dem Dornbusch sagt, ich bin der Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Also sprich, wenn er der Gott Jakobs ist, dann ist der Jakob auch noch am Leben, nachdem er gestorben ist, sprich auferstanden. Oder gerade da, wo Jesus abgelehnt und kritisiert wird, er hält den Sabbat nicht. Da sagt Jesus, hättet ihr doch nur in die Bibel reingucken müssen, hättet lesen können, die Priester, die am Sabbat Dienst tun, also arbeiten, entehren den Sabbat trotzdem nicht. Hättet ihr lesen können, hättet nur reingucken müssen. Oder bei der ganzen Ablehnung, die sie ihm entgegenbringen. Habt ihr nicht auch diese Schrift gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist er es geworden und es ist wunderbar in unseren Augen. Mit anderen Worten, dass ihr mich ablehnt. Guckt mal in die Schriften, da steht's. Vielleicht bringt euch das dann noch auf andere Gedanken, dass nämlich der Stein, den ihr verwerft, von Gott zum Eckstein gemacht wird. Lest doch. Ja, ich bleibe noch mal kurz dabei. Wenn Jesus zum einen sagt, es steht geschrieben, und zum anderen, habt ihr nicht gelesen, dann steckt in diesem, habt ihr nicht gelesen, natürlich auch ein gewisser Vorwurf. Gott hat es euch schriftlich gegeben. Ihr könntet genau wissen, was er euch sagen will. Es wäre eure Verantwortung zu lesen. Warum tut ihr es denn nicht? Ja, wozu dient denn die Heilige Schrift? Jetzt sage ich etwas zum Text, den vor wenigen Wochen Gerrit hier als Predigttext hatte. Zur Erinnerung. Zum Lesen gehört auch immer mal wieder lesen, sich erinnern. 2. Timotheus 3, Vers 15. Da schreibt Paulus an den Timotheus, du kennst von Kind auf die heiligen Schriften, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben an Christus Jesus. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Also einmal, es geht in den Schriften um Grundlegung. Sie haben Kraft, wozu? Dich klug zu machen, dich weise zu machen. Und um welche Klugheit und Weisheit geht's? Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Dahin wollen die Schriften uns führen, dass wir merken, an dem, was Gott uns sagt, in dem, wie er die Menschen des Alten Testaments beschreibt, du brauchst Erlösung. Ich beschäftige mich zurzeit so ein bisschen mit dem König David, von dem Gott selber sagt, ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Und wenn du liest und sein Leben dir anguckst, schwer reingerasselt, Ehebruch und heimtückischer Mord an einem seiner Soldaten, Offiziere, der treu für ihn einsteht. Meine Güte, sagst du. Genau damit macht Gott deutlich, selbst die Frommsten, selbst die Besten, irgendwo rasseln sie rein und brauchen Rettung. Die Rückfrage, wie sieht's mit dir aus? Also, hat Gottes Wort an dir seine Kraft beweisen können, dich klug zu machen, dass du begriffen hast, vor Gott bin ich ein Sünder, der Rettung braucht. Ich brauche Vergebung so nötig, oder ich weiß nicht, ob ich sogar sagen sollte, nötiger als die Luft zum Atmen. Du brauchst Versöhnung mit Gott. Hat die Schrift dir das klar zeigen können? Und hat sie dir zeigen können, wie du diese Rettung findest? Es steht geschrieben. Wie findest du die Rettung? 2 Sätze. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Sprich, Jesus ist für deine Schuld am Kreuz gestorben, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Da steht's. Von dort her kann man Klarheit kriegen. Gott hat's schriftlich gegeben. Wenn du an Jesus glaubst, dass er für dich am Kreuz gestorben ist, dann gehst du nicht verloren, auch wenn du dich manchmal, was weiß ich, wie fühlst und denkst, so langgläubig dürft mir doch nicht mehr passieren. Dann schau auf Jesus, schau auf sein Wort, lies es wieder. Wer an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern hat ewiges Leben. Oder, um es noch kürzer zu machen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Jeder. Also kannst du es für dich in Anspruch nehmen. So macht die Schrift klug zur Errettung in Jesus Christus. Das ist das Fundament. Und dann auf diesem Fundament soll natürlich aufgebaut werden. Alle Schrift von Gott eingegeben ist nützlich zur Lehre, dass du mehr Information kriegst, die Zusammenhänge besser verstehen lernst, zur Überführung, dass Gott dir durch sein Wort deutlich macht, hey, da läuft ja was falsch, da habe ich ja eine falsche Einstellung, da sind ja meine Gedanken verkehrt, da ist mein Handeln verkehrt, zur Überführung. Und ihr könnt mir glauben, das hat man öfter nötig. Hast wieder vergessen, dass Gott zu dem und dem nicht Ja sagt. Er muss es wieder aufdecken. Wisst ihr, ich habe schon oft gesagt, Korrekturlesen verdirbt den Charakter. Ich bin jahrelang dabei gewesen, Korrektur zu lesen. Wisst ihr, wo man am schlechtesten die Fehler findet? Wisst ihr? In den eigenen Texten. Die Texte der anderen, aber was man selber geschrieben hat, da ist man oft blind für. Also, wir brauchen dieses Wort, wir brauchen die Schrift zur Überführung, zur Zurechtweisung. Zur Ermutigung jetzt, komm doch mit deiner Schuld zu Gott. Sag's ihm doch. Fang an deiner Veränderung zu arbeiten. Zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Anleitung, wie kann denn es bei mir anders werden? Mit dem Ziel, dass der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Diesen Ziel ist nicht unbedingt von vornherein so. Aber die Schrift ist uns gegeben, damit solcher Aufbau bei uns geschehen kann. Also nochmal deutlich, Grundlage, Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Und dann wird darauf aufgebaut, Lehre, Überführung, Zurechtweisung, Unterweisung, in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Dazu ist die Schrift da. Deshalb brauchen wir sie. Deshalb ist es wichtig, sich die Frage zu stellen, habt ihr nicht gelesen? Es steht geschrieben, Gott hat uns sein Wort schriftlich gegeben. Habt ihr es nicht gelesen? Also lesen wir. Es ist unsere Verantwortung. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das für ein Schatz ist, dass wir die Bibel in unserer Sprache haben. Du musst nicht erst Hebräisch oder Griechisch oder Latein lernen. Du kannst sie lesen. Und in der eigenen Sprache spricht das Wort viel mehr an. Ein großer Schatz. Die Reformation wäre ohne Bibelübersetzung nicht möglich gewesen. Und ich möchte garantieren, die Erweckungen auch nicht. Überall, wo geistliches Leben aufbricht, wurde gelesen, die Bibel in der eigenen Sprache. Wir haben alle lesen gelernt, alle mit einem Fragezeichen. Warum? Wir kennen eine Frau gar nicht weit von hier. Die hat als Kind nicht lesen lernen können. Später hat, als sie die Möglichkeit gehabt hätte, ihr Mann es ihr verboten. Nach allem, was wir wissen, ist diese Frau zum Glauben gekommen. Wie soll sie wachsen? Man kann ihr nicht einfach sagen, hier hast du das Wort Gottes. Man muss im Grunde alles erzählen, vorkauen. Was ist das für ein Geschenk, das ihr, ich schätze, alle lesen könnt? Wir haben Zugang zur Bibel. In mittelalterlichen Zeiten soll eine Bibel, ich weiß nicht, eine Kuh oder sogar noch mehr gekostet haben. Denn da musste alles per Hand abgeschrieben werden. Bücher waren teuer. Heute hast du entweder in gedruckter Form oder manche sehe ich, haben einfach ihr Handy, da wird drauf getippt und da hast du die Bibelstelle. Zack. Kannst du lesen. Ne? Oder wenn ich gut lesen kann, zum Hören auf CD oder Kassette. Wir haben alle Zugang zur Bibel. Also, ja, erst noch dabei. Und ich denke, entsprechend haben wir auch eine Verantwortung, nämlich diesen Zugang wirklich zu nutzen. Wirklich unsere Bibel aufzuschlagen, zu hören oder wie auch immer, wie es für dich am besten ist. Aber dass du dich dem Wort Gottes aussetzt. Ein paar praktische Tipps noch. Für viele von euch völlig selbstverständlich, denke ich. Versucht trotzdem nicht einzuschlafen. Also, es ist besser, wenn du regelmäßig und oft liest, auch wenn du wenig Zeit nur hast und nur einen kurzen Abschnitt lesen kannst, als selten mal und dann gleich ein ganzes Evangelium oder was weiß ich. Dieses regelmäßige und oft Lesen bringt sehr viel mehr. Lies betend, natürlich. Bibel ist nicht einfach nur ein Buch, was so hingeschrieben ist. Gott, dein Vater im Himmel, will durch diese Schrift zu dir reden. Und da darfst du ihn bitten, Vater, was willst du mir sagen? Kriegst nicht jeden Tag eine knallharte oder glasklare Botschaft, aber mit der Zeit hörst du immer mehr, verstehst du auch immer mehr. Wisst ihr, ich finde das so erstaunlich, dass ich nach Jahren manche Sachen auf einmal in einem ganz anderen Licht lese. Ich glaube, ich habe euch das neulich schon erzählt. Diese Aussage Jesu über das Beten. Ne? Wenn du betest, dann mach's nicht wie die Heuchler, stell dich nicht groß hin und so weiter, sondern geh in deine Kammer. Habe ich immer so gelesen, richtig, falsch. Auf einmal merkte ich, das ist ja eine wunderbare Einladung, Jesu. Wenn du betest, guck mal, ich mache dir die Tür auf, dann kannst du zu deinem Vater gehen. Man liest manches, je mehr man die Schrift kennenlernt, manchmal in einem ganz anderen Licht. Man merkt manchmal, dass Evangelium dasteht, wo man eigentlich den Eindruck hat, das ist irgendwann eine ganz schön bittere Pille, die ich da schlucken soll. Also, Lies betend in der Offenheit, dass Gott dir sein Wort immer mehr aufschließt. Es ist manchmal ganz gut, mal größere Abschnitte zu lesen, um Zusammenhänge zu begreifen. Aber in der Regel doch kurze Abschnitte und über die gründlich nachzudenken. Wisst ihr, wenn Jesus aus diesem Wort Gott, Abrahams, Isaaks, Jakobs die Auferstehung der Toten herausliest, dann habe ich den Eindruck, da hat er schon mal gründlich drüber nachgedacht. Auf sowas kommt man in der Regel nicht sofort. Und ich denke, an diesem Punkt ist Jesus Mensch wie wir gewesen, der auch lesen und nachdenken musste. Okay, an schwierigen Stellen bleib bitte nicht dran hängen. Sag, es ist ja alles so schwierig, sondern lies weiter. Das Verständnis kommt schon mit der Zeit und es gibt ja auch Möglichkeiten, dass man andere fragen kann. Vielleicht hast du auch schon entdeckt, es gibt in der Bibel nahrhafte Stellen, wo so richtig innerer Hunger und Durst gestillt wird. Ich werde nichts sagen gegen Lieblingsstellen, außer die Lieblingsstellen führen dich auf eine falsche Fährte. Aber solche Lieblingsstellen, die sind wie Oasen. Dann geh wieder hin. Dann such dir da wieder Kraft, such dir da wieder Ermutigung, streck da deine Wurzeln rein. Lern sie auswendig. Solche Oasenstellen sind gut. Und die Bibel ist nicht dazu da, um dich zu quälen, sondern sie ist Nahrung. Sie ist Liebeszeugnis Gottes. Etwa wenn man an den berühmten Psalm 23 denkt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Gott will deinen Mangel abhelfen. Er weidet mich auf grüner Au, er führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Das will er auch durch das, was er in der Bibel uns schriftlich gegeben hat, tun. Und dazu möchte ich sehr ermutigen. Nehmt am gemeinsamen Bibellesen teil, wann immer und wo immer ihr könnt. Also ich finde das klasse, wenn wir alle 14 Tage uns mittwochs abends treffen und schlicht und einfach miteinander lesen. Dem fällt dies hier ein, dem fällt jenes auf. Man lernt auch da von den anderen, wie man lesen kann. Wenn ihr Zeit habt, also ich rate euch, kommt, das ist eine wunderbare Sache, empfinde ich, und ich lerne da immer noch. Es geht darum, mit der Bibel zu leben. Das heißt, wenn du etwas liest, gib Antwort. Im Danken, wenn Gott dir etwas Schönes zeigt. Im Bekenntnis von Schuld, wenn Gott dir etwas aufdeckt. In der Bitte, dass er dir Weisheit, Kraft und Hilfe gibt für deine Praxis, für dein tägliches Leben mit Gott, für den Glaubensgehorsam, zu tun, was Gott dir zeigt, mit seiner Kraft an Veränderungen zu arbeiten. Da kann man auch studieren und gucken, wie haben es andere gemacht, wie ging es bei denen. Und halte fest an seinen Verheißungen. Man kann Gott auch regelrecht sein Wort vorhalten und kann sagen, du hast doch gesagt. Das kann man natürlich nur, wenn man es gelesen hat. Deshalb, lies. Okay, nochmal diese beiden Worte Jesu. Es steht geschrieben. Und habt ihr nicht gelesen? Es steht geschrieben, also Gott hat es uns schriftlich gegeben. Und darum lest. Noch eine Anmerkung. Nachher geht es ja um eine Abstimmung, ob wir mit anderen Brüdergemeinden aus dem gemeinsamen Bund austreten und einen eigenen Weg gehen. Letztlich geht es bei dieser Entscheidung auch, müssen wir Leuten, die ich noch als Geschwister ansprechen möchte, wo ich aber den Eindruck habe, sie lösen sich von der Bibel und dem Vertrauen auf das, was geschrieben steht. Müssen wir den gemeinsamen Weg sozusagen kündigen und müssen sagen, wir müssen einen eigenen Weg gehen. Auch darum geht es. Es ist so wichtig. Es steht geschrieben, sonst werden Gemeinden auf falschen Weg geführt. Wir wollen eine bibeltreue Gemeinde sein. Das heißt, mit anderen Gemeinden diesen Weg der Treue zum Wort Gottes steuern. Aber Leute, es ist das eine zu sagen, wir sind eine bibeltreue Gemeinde und die Bibel nicht zu lesen. Macht das bitte nicht. Lest. Okay. So viel. Ja, ich bete noch mit uns. Vater, wir danken dir, dass du in deiner väterlichen Güte und Weisheit uns dein Wort schriftlich gegeben hast, dass es über Jahrhunderte treu überliefert wurde, dass wir es in unserer Sprache haben. Danke, dass wir die Möglichkeit haben, eine Bibel zu haben, sogar in verschiedensten Formen, und dass wir lesen können. Und danke für all das, was wir schon erkannt haben durch das Lesen deines Wortes. Vergib, wo wir es versäumen, wo anderes uns wichtiger ist oder wo wir auch zu schnell aufgeben. Und hilf du uns, dass wir neu in Treue lesen, was du uns mitteilen willst. Dass dein Wort uns zur Speise wird, nicht nur, wenn wir es sonntags hören, sondern wenn wir es auch in unserem Alltag lesen, wo du ganz persönlich zu uns sprechen kannst, uns in der Stille beim Lesen begegnen kannst. Darum wollen wir dich auch bitten und wollen dich bitten, dass du uns bei solchem Lesen und Hören segnest, und uns auch hilfst, anderen dein Wort weiterzugeben und schmackhaft zu machen. Hab Dank dafür. Amen. Doch noch was. Ich hatte nicht mal gesehen, was im Programm steht. Und dann haben wir eben gesungen, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, wenn ich durch das Dunkel gehe. Das hat sehr, sehr gut gepasst. Danke.